Nur Gott kann solch einen wunderbaren Plan machen. Seine Gedanken, seine Wege und wie auch immer sein Plan aussieht, es ist immer vollkommen.
And from my understanding that in the Bible say that the heavenly Jerusalem is the festal gathering.
Hat die Schrift gesagt, dass das himmlische Jerusalem die Festversammlung ist. So, wir haben hier auch eine Festversammlung. Wir werden Christus in Ewigkeit genießen, weil der Reichtum Christi ist unausforschlich reich. Wir werden die Ewigkeit benötigen, um Gott zu erkennen. Wir werden den Baum des Lebens genießen, das Wasser des Lebens. Das sind alles Beschreibungen der wunderbaren Feste, die Gott für uns vorbereitet hat. Erinnert euch an den Garten Eden, da gibt es diesen wunderbaren Baum des Lebens und den Strom des Wassers des Lebens. Und das Wasser des Lebens, das aus dem Thron hervorspringt. Denkt nicht, dass es einfach nur Wasser ist, sondern es ist der wunderbare Heilige Geist, der aus dem Thron Gottes hervorspringt, um alles zu bewässern. In Offenbarung 22 spricht er wieder über das Essen vom Baum des Lebens, der 12 Früchte hat, jeden Monat. Und wenn der Baum des Lebens Christus bedeutet und andeutet, der unser Leben geworden ist, dann muss es sehr, sehr reich sein. Und in Offenbarung 22, 17 steht geschrieben, komm, wen dürstet, der komme, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Erinnert euch daran, das Wasser des Lebens, es ist der Heilige Geist. Wie reich ist der Heilige Geist? Wie reich? Unausforschlich reich. Weil der Heilige Geist eigentlich der Herr selbst ist, der als der Geist in uns wohnt. So müssen wir lernen, von diesem Wasser des Lebens heute zu trinken. Dieses Wasser des Lebens ist die Quelle des Lebens, die in uns ins ewige Leben fließt. Es ist dieses wunderbare Leben Gottes. Es ist nicht einfach nur ein Wasser, wie er es trinkt, zum Beispiel in Thailand. In Offenbarung 22 ist unser Festen, unser Essen und Trinken, das geht zurück zu 1. Mose 1 bis 3, dort bezüglich des Baumes des Lebens und des Wasser des Lebens. Erinnert euch daran, in unserem wunderbaren Herr Jesus Christus, in seinem wunderbaren Leben, ist die ganze Fülle Gottes, der Gottheit, leibhaftig. Ihr könnt sie nie vollständig ausschöpfen, ja, diese wunderbaren Reichtümer Christi zu erfahren. Je mehr ihr ihn erfahrt, je mehr ihr, desto mehr erkennt ihr, dass ihr noch gar nicht so viel über ihn wisst. So wie ein Wissenschaftler, der das Universum erforscht. Je mehr er davon entdeckt, desto mehr weiß er, dass er nichts weiß. Weil es von Gott geschaffen ist. Es ist so unendlich weit, diese Weisheit Gottes, unausforschlich reich. Darum hat Paulus in 1. Korinther 9 gesagt, wenn irgendjemand meint zu wissen oder etwas erkannt zu haben, derjenige, er weiß noch gar nichts. Weil je mehr du ihn kennenlernst, desto mehr erkennst du, oh, da ist noch so vieles zu erfassen, was ich bisher noch nicht kannte. Darum, vom Baum des Lebens zu essen, das ist nicht so wie eine Mango zu essen. Mangos, Mangos und für immer nur Mangos essen. Nein, die Frucht vom Baum des Lebens ist so vielfältig, weil Christus so reich ist. Es gibt so viel von ihm und über ihn zu lernen. Was kann ich noch sagen? Ja, bezüglich des Laubhüttenfests können wir uns noch Johannes Kapitel 7 anschauen. Johannes 7, Vers 37. Johannes schrieb hier, aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, das ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest als der große Tag des Festes bezeichnet. Es ist ein großer Tag. Das Festes können wir uns hier gar nicht so vorstellen. So viele Menschen sind nach Jerusalem geströmt dafür. Und sie sollten sich freuen. Es gab so viel zu essen und zu feiern. So da stand der Herr Jesus auf. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Dieser große Tag des Festes ist sicherlich das Laubhüttenfest. Und es ist bezeichnet als der große Tag des Festes. An diesem Fest hat der Herr zu allen aufgerufen: Kommt zu mir und trinkt, weil er ist der wahre Trank. Bei diesem Laubhüttenfest. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, aus seinem Herzen. Dies sagte er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Der Heilige, den wir empfangen, ist Christus selbst. So reich in allem, was wir brauchen. Ja. Kein Wunder, sagt der Herr in Johannes 16, er wird von mir aus reden und er wird es euch verkündigen. So viele Reichtümer Christi wird er euch aufschließen, aufdecken. Er wird euch alle Dinge lehren. Und er wird euch in alle Wirklichkeit, Wahrheit, in die Substanz hineinleiten. Ja, das ist wunderbar. Er ist die Salbung, um uns mit Christus zu salben. Weil Christus ist die Salbung. Er ist der Gesalbte. Und der Geist wird uns mit dem Reichtum Christi salben, mit seiner Erkenntnis heute. Und eine der wunderbarsten Verheißungen steht hier in Vers 13, denn das Zukünftige wird er euch verkündigen, weil er alle Dinge weiß. Er kennt die Zukunft, er weiß alles. Wir brauchen dieses wunderbare Wasser des Lebens, lernt es zu trinken. Jeden Tag. Dies ist ein wunderbares Fest, der große Tag des Festes, wie in Johannes 6 geschrieben steht. Johannes 7. Der Herr ist die Erfüllung aller Feste. Darum rief er das laut raus. Doch könnt ihr euch nicht vorstellen, als der Herr sie beobachtete und sie sah beim Laubhüttenfest und er wusste, er selbst ist die Wirklichkeit dieses Festes, da musste er laut ausrufen, ich bin die Wirklichkeit. Ihr feiert hier nur den Schatten, ich bin die Wirklichkeit. Kommt zu mir und festet doch von mir. Freut euch an mir. Ich möchte nicht sagen, dass er verzweifelt war, aber versucht doch mitzufühlen, wie er sich fühlte. Weil diese Leute wussten nicht, was sie da wirklich feiern. Er sagte, ich bin das Fest und sie lehnen mich ab und werfen mich weg und sie werden mich sogar töten. Sie wussten nicht, was sie da machen. Darum rief er mit einer lauten Stimme. Er hat es nicht nur leise gesagt, sondern er rief aus mit einer lauten Stimme. Ich bin das Fest der Laubhütten. Wie ist es heute? Ah, wir brauchen nicht das Laubhüttenfest. Wenn ihr das sagt, dass ihr es nicht braucht, dann wird der Herr laut zu euch rufen. Ich bin das Fest, kommt zu mir. Sie wollten ihn da, wir wollen das heute auch nicht. Ihn zu genießen als das Laubhüttenfest. Wir sind sehr fleißig, viele andere Dinge zu gewinnen. Heute in der Welt, wir tun sehr vieles, sehr fleißig. Was glaubt ihr, wie der Herr sich fühlen wird? Wir nehmen sein Fest nicht ernst genug. Unsere Erfahrung ist oft sehr unspezifisch. Wenn ich schwach bin, Herr, ich brauche dich und Herr, ich bitte dich, segne mich. Wir erfahren Christus in einer sehr allgemeinen Weise. Es ist Zeit, dass wir es lernen müssen. Wir müssen uns sehr eifrig auf das Kommen des Herrn vorbereiten und es erwarten. Wir müssen unsere Herzen trainieren. Ein einfaches Leben im Vertrauen auf den Herrn zu leben. Ja, wir haben sehr viele Dinge, aber diese Dinge sind nicht so wichtig. Was denkt ihr, ist besser, nichts zu haben oder viele Dinge zu haben? Die, die nichts haben, die sind begierig danach, mehr zu haben. Und die, die besitzen, die halten daran fest, an dem, was sie besitzen und sind nicht bereit, es loszulassen und wollen sogar noch mehr. Paulus sagt, wenn du Besitz hast, solltest du so leben, wie wenn du nichts hättest. Und wenn du nichts hast, aber Christus, dann hast du alles, was du brauchst. Und darum ist es auch als das Fest der Laubhütten bezeichnet. 7, sogar 8 Tage müssen sie lernen, in einer Laubhütte, in einem Zelt zu leben. Mit den Zweigen von den Bäumen. Die uns zeigen, dass alles zeitlich ist, vergänglich ist. Wir sind verwöhnt. Es ist euch vielleicht nicht bewusst. Aber wir sind von der Welt verwöhnt. Satan hat uns so viele Dinge gegeben in dieser Welt, um unsere Herzen anzuziehen. Denkt nicht, dass das nicht gefährlich ist. Es ist gefährlich. Denkt dran, Habgier ist Götzendienst. Der Augen und die Lust des Fleisches und der Stolz des Lebens, der Reichtum. Erinnert ihr euch an Jakobus? Wir müssen alle lernen, dieses Fest in einer sehr praktischen Weise zu halten. Denkt nicht, dass die Welt ungefährlich ist. Wir müssen wissen, dass die ganze Welt in der Hand des Bösen liegt. Ich sehe die Kinder heute. So viele Dinge in dieser Welt besetzen sie. Aber nicht nur die Kinder, sondern auch uns. Ihr mögt das vielleicht noch gar nicht so empfinden, weil wir so viele Jahre schon in der Welt leben und so tief schon beeinflusst sind von dieser Welt. Wenn es einmal einen Lockdown gibt, dann kriegen alle gleich Panik. Und plötzlich sind die Geschäfte leer und jeder hat Panik. Plötzlich, wenn die Inflation kommt, wird alles so teuer. Benzin wird teuer und alle kriegen gleich Panik. Schaut euch an, was in Shanghai passiert ist. Das soll euch schon mal zeigen, was in den letzten 3,5 Jahren passieren wird. Alles kann sich plötzlich ändern. Was werdet ihr dann tun? Was werdet ihr tun? Darum muss unser Herz bereit sein, frei zu werden von allen diesen Sorgen und Bindungen. Ihr müsst sehen, was in dieser Welt heute abgeht. Es gibt so viele Zeichen der Zeit, die wir sehen müssen. Wir sollen nicht nur sehen, was der Herr tut, gerade tut. Wir müssen auch wissen, was Satan tut. Ansonsten werden wir in seine Falle fallen. Denk nicht, oh, es wird einfach alles so passieren. Es passiert einfach so zufällig. Nein, es ist alles geplant. Gott hat einen Plan. Satan hat auch einen Plan. Heute kannst du es sehen und du kannst es auch spüren, wie es kommt. Darum müssen wir uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten. Eine Sache ist sicher. Wir leben im Zeitalter des Endes der Demokratie. Insbesondere, wenn ihr in den USA lebt, dann seht ihr, dass die Demokratie abwärts geht. Es ist sehr, sehr offensichtlich. Und es wird weltweit sein. Und sie versuchen, dieses Land zu zerstören. Weil dieses Land, USA ist nicht perfekt, aber es hält doch irgendwo die ganze Welt zusammen und überwacht auch die ganze Welt, ähnlich wie eine Polizei. Darum muss USA zerstört werden. Alles, was gerade in diesem Land passiert, es ist beeindruckend schrecklich. Sie wollen einfach dieses Land zerstören, die Wirtschaft, die Energiewirtschaft. Und es ist so korrupt, verdorben, so böse. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Niemand kann sich das vorstellen, in was für einer Situation wir heute sind. Darum hassen sie Trump. Er ist der Einzige, der mit dieser Situation umgehen kann heutzutage. Glaubt's mir oder lasst's bleiben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was diese Leute machen, um ihn zu stoppen. Sie sind verzweifelt. Sie tun alles, um ihn zu stoppen. Aber sie können nicht. Ihr müsst das sehen. Wartet einfach und vertraut auf den Herrn. Es geht hier ein sehr ernsthafter Krieg vor sich gerade. Es ist kein Atomkrieg, sondern eine andere Art von Krieg. Ich kann nicht zu viel darüber sagen. Aber wir müssen sehen, was wirklich abgeht und es auch verstehen. Darum betet einfach. Und bereitet euch auf das Kommen des Herrn vor. Wir leben in den Tagen, in dem Zeitalter, wie der Herr gesagt hat, in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots. Es ist schrecklich, diese Tage Lots. Ich weiß nicht, wie es in Singapur ist oder in Korea oder sonst wo, aber diese Länder sind nicht wichtig. Hier, USA wird die ganze Welt beeinflussen, die anderen nicht. Was in Taiwan passiert, wird nicht die ganze Welt beeinflussen. Was in den Philippinen passiert, das wird auch nicht die ganze Welt beeinflussen. Was in Afrika passiert, wird auch nicht die ganze Welt beeinflussen. Selbst was in Europa passiert, wird nicht die ganze Welt beeinflussen. Aber was hier passiert, wird die ganze Welt beeinflussen. Amen. Betet. Das Kommen des Herrn ist sehr nahe. Augen öffnen und unser Verständnis, damit wir die Zeichen der Zeit erkennen. Alles ist nach dem Plan Gottes. Der Plan des Feindes wird nicht funktionieren. Weil wir Wenn wir über das Laubhüttenfest sprechen, dann müssen wir über das baldige Kommen des Herrn sprechen. Alles, was ich sagen kann, ist, wir haben nicht viel Zeit, nicht mehr viel Zeit. Darum seid bereit. Fragen, die ihr habt? Über den Antichristen? Über den macht euch keine Sorgen. Offenbarung 17 sagt bereits, er war. Das heißt, er existierte. Heute ist er nicht. Das heißt, er ist heute nicht da, aber er wird kommen. Und wenn er kommt, dann wird er nur eine sehr kurze Zeit existieren und wird in die ins Verderben gehen. Das heißt, nur 3,5 Jahre und dann wird er ins Feuer geworfen werden. Ja, darum macht euch keine Sorgen um ihn. Lest Offenbarung Kapitel 17. Das Tier, das du gesehen hast, war. Das bedeutet, er hat existiert, Offenbarung 17, 8. Und ist nicht. Das bedeutet, er ist heute nicht. Er ist nicht da. Er ist tot. Und dann wird er kommen, aufsteigen. Und wenn er kommt, dann wird er nur eine kleine Weile bleiben. Und er wird ins Verderben hineingehen, in den Feuersee. Aber sorgt euch nicht um ihn. Wir haben nicht die Absicht, ihm zu begegnen. Zumindest nicht hier auf dieser Erde. Aber wenn wir dort oben sein werden, dann werden wir ihn sehen, von oben. Wir werden ihn nicht hier auf dieser Erde begegnen. Nicht wahr, Kiat? Aber wenn du unbedingt möchtest, kannst du gerne bleiben. Das ist aber deine Entscheidung. Aber es ist besser, ihn von oben zu sehen. Also macht euch keine Sorgen um das Tier. Ich habe es doch schon in Bangkok gesagt. Erinnert ihr euch nicht? Doch, ihr wisst darum, worüber ich rede. Bruder Sun hat eine Frage. Zwei Fragen. Zuerst wissen wir, dass nicht alle Christen entrückt werden. Darum wissen wir, wir sollen dafür bereit sein. Aber wir haben immer noch Angst, was passiert, wenn wir nicht mitgenommen werden. Aber du sagtest, wir sollen uns keine Sorgen darüber machen. Und darum sag mir bitte den Grund, warum nicht. Und die Frage Nummer zwei, es heißt, bewirkt eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. Petrus sagt, seid hier als Fremdlinge und Pilger in Furcht. Das ist die zweite Frage. Ist die Frage klar? Ja, die erste Frage. Ja. Wir sollen uns keine Sorgen machen, weil nur sich Sorgen zu machen, das wird uns nicht helfen. Weil der Herr gesagt hat, seid nicht ängstlich, in nichts dürft ihr ängstlich sein. Philipperbrief, sondern lasst eure Anliegen in allem, in Gebet und Bitten vor Gott kund werden. Wandeln wir heute im Glauben auch Wir brauchen Glauben in den Herrn und das umfasst auch den Glauben, dass wir entrückt werden bis hin zu seinem Thron. Je mehr du Christus in all den Festen und all den Opfern erfährst, desto stärker wird dein Glaube an ihn, weil du ihn immer mehr und besser kennenlernst. Je mehr ich dich kennenlerne, desto mehr werde ich dir auch vertrauen. Wenn ich dich nicht kenne, dann werde ich dir auch nicht vertrauen. Unser Glaube an Gott wächst, je mehr wir ihn kennen und erfahren, wie treu und wahrhaftig er ist und wie reich er ist und wie sehr unser himmlischer Vater für uns sorgt. Umso mehr Glauben werden wir in ihn haben. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Unser Glaube wächst mit der Erfahrung von Christus, mit der reicheren Erfahrung von Christus. Und zweitens, die Furcht zu haben bedeutet nicht, dass wir sorgen. Unsere Furcht dient nicht dazu, uns so nervös zu machen. Aber die Furcht des Herrn zu haben, die Furcht des Herrn zu haben, je mehr wir ihn erkennen, desto mehr werden wir ihn respektieren und fürchten. Dies ist eine göttliche Furcht, weil wir wissen, dass Gott ein gerechter Gott ist. Er ist ein heiliger Gott. Er ist der Gott der Herrlichkeit. Und es gibt ein Gericht. So wie ich bereits erwähnte, Paulus kannte die Furcht des Herrn, den Terror des Herrn, damit er ein Leben lebte, das ihm gefallen würde. Dies ist eine sehr normale und vernünftige Furcht des Herrn. Weil wenn wir Gott nicht fürchten, dann sind wir frei, alles zu tun, was wir wollen. Aber wenn wir eine göttliche Furcht haben, dann wissen wir, nein, ich werde das nicht tun, weil ich ansonsten Gott einen Anstoß bereite. Diese normale Gottesfurcht wird dich bewahren, davor Unsinn zu tun. Diese Furcht des Herrn ist anders, als ständig sich zu sorgen. Oh, ich werde es vielleicht nicht schaffen. Na, und dann wird der Teufel sagen, ja, das ist richtig, du schaffst es nicht. Wenn du dich sorgst, dieses Sorgen ist nicht von Gott. Es ist von dem Selbst und von dem Feind, der dich zum Sorgen bringt. Sich zu sorgen bedeutet zu zweifeln. Du meinst, Sorgen ist Zweifel? Sorgen ist es, an Gott zu zweifeln. Das hat Jakobus gesagt. Wenn du betest und du zweifelst, dann hast du zwei Herzen. Manchmal denkst du, oh, er wird mir helfen, und dann denkst du wieder, nein, er hilft mir nicht, hilft mir, hilft mir nicht. Jakobus hat gesagt, wenn du so bist mit zwei Seelen, denke nicht, dass du irgendetwas von Gott empfangen wirst. So, macht euch keine Sorgen. Vertraut in die Treue und die Liebe Gottes. Aber die Furcht des Herrn zu haben, das ist sehr normal. Wir brauchen alle diese Furcht des Herrn. zu wissen, dass wenn wir etwas Falsches tun werden, dann wird Gott mich oder uns züchtigen. So wie die Kinder, die ganz genau wissen, Böses machen, dann gibt es eine Züchtigung, ein paar Schläge vom Vater. Das ist die Furcht. Aber wenn ein Kind sich sorgt, oh, mein Vater wird sich nicht um mich kümmern, er wird weggehen, er wird mich liegen lassen, diese Furcht ist nicht gut. Das bedeutet, du zweifelst an der Liebe des Vaters. Aber macht euch keine Sorgen. Wir müssen an unseren liebenden himmlischen Vater glauben, der uns alles geben wird, um uns zu helfen, dass wir es schaffen können. Ihr habt Kinder, oder? Du hast Kinder. Du als der Vater wirst doch alles tun, damit deine Kinder durch die Schule und durchs College kommen können. Oder nicht? Nicht wahr? Du wirst alles tun. Ich denke nicht, dass dein Sohn oder deine Kinder daran zweifeln werden, dass du ihnen hilfst. Ach, mein Vater wird mir nicht helfen, mich nicht unterstützen, er wird mich rauswerfen. Diese Sorgen ist unnötig. Aber ein bisschen Furcht zu haben, vor etwas, einen Klaps vom Vater zu bekommen, das ist normal. Des Herrn zu haben, ist gesund. Aber zu sorgen ist unnötig. Wir sollten keinerlei Sorge haben, dass unser himmlischer Vater uns nicht helfen wird, dass wir es in das Reich hineinschaffen. Okay, Amen. Also, sorgt nicht. Aber Gottesfurcht zu haben, das ist gesund, das ist gut. Amen. Eine weitere Frage. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Euer Geist, eure Seele und euer Leib mögen vollständig ohne Tadel bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Darauf bezieht sich die erste Frage. Kann unser Geist verdorben sein? Und zweitens, wenn unser Leib älter wird, wie kann er bewahrt, vollständig und ohne Tadel bewahrt werden, wenn er alt wird? Zunächst, unser Geist, er kann befleckt werden, wenn wir Dinge tun, die nicht gut sind, sündige und böse Dinge. Das wird unseren Geist beeinflussen. Darum sagt 2. Korinther 7, Vers 1, wir müssen all die Befleckung des Fleisches und des Geistes ausfegen. Zum Beispiel, wenn jemand Götzendienst macht, das wird definitiv unseren Geist beschmutzen. Oder wenn jemand gewisse Drogen nimmt oder zu viel Alkohol trinkt und dann in irgendwelche Dinge hineinkommt, die unrein sind, die geistlich unrein sind, weil wenn du betrunken bist, dann weißt du nicht mehr, was du machst. Und es gibt schon ein paar Dinge, die, wenn wir sie tun, unseren Geist beschmutzen werden. Wie zum Beispiel ein Unzüchtiger. Ich rede hier nicht über eine Person, die einmal hineinfällt in die Unzucht, sondern ich rede von jemandem, der das beständig macht. Weil du weißt nicht, mit wem du hier kontaktierst, auf wen du dich einlässt. Weil du eins wirst mit dieser Person, so wie 1. Korinther 6 sagt. Paulus sprach darüber. Und das kann sogar den Geist beschmutzen, weil der Kontakt mit jemandem, der solche Dinge tut, dass sich einlassen auf solch einen Menschen. So, darum kann der Geist beschmutzt werden, befleckt. Aber unser Gott, der Gott des Friedens, kann uns heiligen, wenn wir willig sind, uns davon zu reinigen und es auszufegen. Darum müssen wir das Fest der ungesäuerten Brote halten, all diesen Sauerteig auszufegen, all diese Beschmutzung des Fleisches und des Geistes. So wie in 1. Korinther, in 2. Korinther Kapitel 6. Die Gemeinde zu tun mit den Götzen. Ja, wenn du dich mit Götzen vermischst, das wird den Geist beschmutzen. Wenn du einen Ungläubigen heiratest, ja, einen Götzendiener, dann bist du mit der Familie von ihm, dann steckst du drin. Und wenn du dann nach Hause gehen musst zu ihnen, dann musst du den Götzen dienen. Ja, das ist nicht gut. Darum sagte Paulus, dass ihr euch von all diesen Dingen isoliert und absondert, dann werde ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und Kapitel 7, Vers 1 geht weiter. Weil wir nun diese Verheißung haben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches uns reinigen und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Ja, der Geist kann befleckt werden. Nicht der Heilige Geist, der ist es, der befleckt wird, aber unser menschlicher Geist, unser Geist. Darum sollten wir keine Dinge tun, die den Heiligen Geist betrüben. Aber lobt den Herrn, Gott ist treu, der uns berufen hat. Und er wird uns auch heiligen. Unseren Geist, unsere Seele und unseren Leib vollständig. Alt zu sein ist eine Sache, aber befleckt zu sein ist eine andere Sache. Ich hoffe, dass je älter wir werden, desto heiliger, desto geheiligter werden wir, weil wir den Herrn kennen, weil wir ihn besser kennenlernen und Christus mehr und mehr gewinnen, je älter wir werden. Aber natürlich, wenn wir Christus nicht leben, dann ist es egal, wie alt oder wie jung wir sind. Aber selbst wenn wir alt sind, sagt der neue Bund und eure Sünden und eure Ungerechtigkeiten, eure Übertretungen werde ich gewiss nicht mehr gedenken. Und ich sagte, selbst wenn ihr eine alte Person sein werdet, vielleicht habt ihr nicht so ein gutes vergangenes Leben gehabt, aber der neue Bund verspricht euch, dass eure Sünden und Ungerechtigkeiten, die Übertretungen, werde ich gewiss nicht mehr gedenken. Lobt den Herrn für das. Wenn wir Buße tun, wenn wir unsere Sünden dem Herrn bekennen, der Psalmist hat gesagt, gedenke nicht den Sünden meiner Jugend. Ja, wenn der Herr nicht die Sünde deiner Jugend mehr gedenkt, dann wird er auch nicht die Sünden deines Altseins, deiner alten Tage gedenken. Wenn wir Buße tun, wenn wir es ihm bekennen, dann wird das kostbare Blut des Lammes uns reinigen. Dies ist eine sehr kostbare Verheißung des neuen Bundes. Aber dann müssen wir Christus nachjagen und Christus gewinnen und uns vollenden lassen. Lobt den Herrn. Selbst Hesekiel, selbst Gott hat durch Hesekiel es versprochen, dass ein Ungerechter, der, wenn er am Ende Buße tut, dann wird der Herr ihm vergeben und er wird als ein gerechter Mann betrachtet, angesehen werden. So wunderbar ist unser Gott. Lob den Herrn. Aber unseren Leben bedeutet, dass der Heilige Geist durchdringen wird. Dass der Heilige Geist diesem sterblichen Leib Leben geben wird. In Römer 8, Vers 11. Der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wird auch unserem sterblichen Leib lebendig machen. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Unser ganzes Sein ist wichtig für Gott. Geist, Seele und Leib. Unser Geist wird wiederhergestellt und er wird gefüllt mit dem Heiligen Geist und unsere Seele wird mit dem Geist gefüllt und unser Leib muss gereinigt werden und lebendig gemacht werden, dass wir Gott dienen können. Gereinigt durch den Heiligen Geist und durch das kostbare Blut des Lammes. Weil Römer 6 sagt, bevor wir in Christus hineingetauft wurden, war unser Leib Sklaven der Sünde, aber nach der Taufe sollen wir unseren Leib als Sklaven der Gerechtigkeit darbringen, um dem Herrn zu dienen. Und Römer 12, Verse 1 und 2 sagt, dass wir unsere Leiber als ein lebendiges und heiliges Opfer Gott darbringen sollen. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Es ist nötig. Ja, weil wenn wir krank sind, dann können wir gar nichts tun. Wir brauchen einen gesunden Leib, um dem Herrn zu dienen. Ja, der Herr benötigt diesen Leib. Alle drei Teile werden und völlig für Gott abgesondert werden und auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Paulus sagt, dieser Leib ist mit einem Preis erkauft. So, wir müssen Gott mit unserem Leib dienen, nicht nur mit unserer Seele, nein, mit unserem Leib. Wenn der Leib tot ist, dann endet auch der Dienst. Paulus sagt, von dieser irdischen Behausung frei zu sein, heißt es auch, dass er beim Herrn ist. Aber um zu bleiben, ist es gut, weil damit ich euch dienen kann. Die Hauptbühne hier ist immer noch sehr nützlich. Okay. Bleibt alle gesund, aber gesund, um dem Herrn zu dienen, nicht einfach um euer eigenes Leben zu leben. Wenn ihr Hebräer 10 lest, diesen Leib hast du mir bereitet, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. So, der Leib ist dazu da, den Willen Gottes zu tun. Oh, was könnt ihr ohne einen Körper tun? Du bist kein Engel. Ein Engel braucht keinen Leib, der fliegt durch die Gegend. Aber wenn du stirbst, dann fliegst du nicht durch die Gegend, sondern du kommst in das Totenreich, in den Hades. Dann gibt es keine Gelegenheit mehr, dem Herrn mit diesem Leib zu dienen. So, heute, wenn du gesund und jung bist und voller Energie, dann nutze deinen Leib, um dem Herrn zu dienen. Nicht nur, um einen guten Job zu haben und viel Geld zu verdienen. Okay, du musst immer noch deine Arbeit tun, aber du musst auch dem Herrn dienen. Insbesondere, wenn du weißt, dass der Herr sehr bald wiederkommt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe vielleicht keine Antwort, aber schieß los. Du erwähntest Hebräer 10, 22, unsere Herzen besprengt vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ich bin nicht so ganz sicher, was das Gewissen ist. Kann es gut oder böse sein? Und dann, wie können wir unseren Leib mit reinem Wasser waschen? Oder nicht mit Blut, sondern mit reinem Wasser. Wenn du Kapitel 9, 14 liest, dort steht es, wie viel mehr wird das Blut Christi unser Gewissen von reinigen? Du kannst ja, von toten Werken reinigen, um dem lebendigen Gott priesterlich zu dienen. Und davor steht es, dass das Blut von Tieren nicht unser Gewissen reinigen kann. Es kann unser Gewissen nicht vollkommen machen. Das Blut Christi kann unsere Gewissen reinigen. Von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Warum? Weil unser Gewissen ein Teil unseres Geistes ist und auch mit unserem Herzen verbunden ist. Unser Gewissen existiert, um uns zu sagen, was Falsches tun. Es ist wie ein Alarm. Ein Teil unseres Herzens und ein Teil unseres Geistes. Es ist wie ein Alarm. Wenn wir was Falsches tun wollen, dann wird es uns sagen, nein, nein, tue das nicht. Aber wenn dich dieser Alarm nicht kümmert und er warnt dich immer und sagt, tu es nicht und du tust es trotzdem und er warnt dich immer noch und du tust es trotzdem, dann irgendwann wird dieser Alarm beschmutzt. So wie 1. Timotheus 1 sagt, Leute, die sich nicht um ihr Gewissen kümmern, deren Gewissen ist abgestumpft. Ja, wenn du dein Gewissen zu hören, dann wird es taub und stumpft ab und dein Glaube wird sogar Schiffbruch. 1. Timotheus 1, 19. Selbst normale Leute unter den Ungläubigen, sie wissen, oh nein, das sollte ich besser nicht tun, weil ihr Gewissen ihnen sagen wird, das ist nicht gut, das ist falsch. Aber eine böse Person kennt das Gewissen nicht. Dann können sie alles tun. Manchmal schlimmer als die Tiere. Wir Gläubige, nachdem wir gerettet werden, nachdem unser Gewissen gereinigt wird, dann wird es neu und wir werden lebendig gemacht. Normal und sensibel und empfindsam. Wir können Gutes und von Bösem unterscheiden. Wir werden aber auch unterscheiden können, was vom Herrn ist und was nicht vom Herrn ist. Wir werden empfindsam. Es ist sehr wichtig, daher unserem Gewissen Folge zu leisten. Selbst steht geschrieben, wenn dein Gewissen dich nicht verklagt, dann wird der Herr dich auch nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist mit unserem Gewissen mitzeugt. Römer 9 oder Römer 7. Ich bin mir nicht mehr sicher. Manchmal läuft mein Computer hier nicht so gut. Unser Gewissen ist daher sehr wichtig. Es ist darum das Blut, das unser Herz von einem bösen Gewissen reinigt. Weil wenn wir Böses getan haben und nicht auf unser Gewissen gehört haben, dann ist unser Gewissen beschmutzt. Darum kann das Blut unser Gewissen und unser Herzen reinigen, dass wir Gott wieder begegnen können ohne Furcht, weil mit einem schlechten Gewissen haben wir Furcht, haben wir Angst, Gott zu nahen. Darum ist unser Gewissen sehr wichtig. Und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Bevor man ins Allerheiligste geht, ist dort ein Waschbecken, wo die Priester sich reinigen. Bevor wir ins Allerheiligste gehen, sollen wir uns reinigen von aller Befleckung unseres Fleisches. Und der Heilige Geist, das Wasser, ist auch ein Waschen für unseren Leib von aller Unreinheit. Darum sagt Paulus in 1. Korinther 5, ihr seid gewaschen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und in dem Heiligen Geist. In dem Namen und durch den Geist unseres Gottes. Das Wasser des Geistes kann uns reinigen. Nicht nur das kostbare Blut des Lammes, sondern auch das Waschen des Geistes. Dann können wir hineingehen. Aber bitte zieht auch das priesterliche Gewand an, bevor ihr hineingeht. Zieht Christus an. Amen. Ich denke, das ist alles. Das ist genug. Wir können alle beten und dann beenden wir die Versammlung.